der Opener sozusagen. herzlich willkommen bei einer neuen Folge des lautesten, unangebrachtesten, verhaltensauffälligsten Podcasts, seit es Punkzeiten gibt. Zusammen heute mit Henrik Bergmann von Indecent Behavior, da freuen wir uns wie Bolle drauf. Wir haben überlegt, ob wir das ein bisschen früher aufnehmen, um so die Vorfreude für den ersten Gig nach der Pandemie, ist vor der Pandemie, wie es so schön heißt, mitzunehmen. Aber wir haben uns dagegen entschieden, wir haben gedacht, nee, besser ist mal, das wieder spielen zu lassen, das Ganze, und mal so ein Live-Gefühl rüberzubringen, wie es denn von der Bühne aus ist. Wie es aus dem Publikum raus ist, weiß ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Dafür ist der Abstand zu meinem letzten Konzert zu groß. Herzlich willkommen, Henrik.
Ja, ist natürlich jetzt super unpassend, weil gerade jetzt hast du gehangen bei mir, ja. Aber ich sag einfach mal ein Moin in die Runde und schön, dass ich dabei sein darf. Und klar, natürlich hätten wir jetzt die Vorfreude auf die erste Show schon mit reinnehmen können. Aber die erste Show war schon so geil, dass wir jetzt so was von Vorfreude auf die nächste Show haben. Und ein paar Shows sind ja noch.
Außerdem waren wir alle beide so faul und sind nicht aus dem Winterschlaf gekommen, dass das wahrscheinlich vorher ohnehin nicht geklappt hätte. Und wenn ihr euch jetzt wundert, dass Barry White aus dem Grab aufgestanden ist und sich zu uns gesellt hat, ist es nicht, wo ihr sonst die glockenklare Stimme von Heinche erwartet und bekommen habt mit seinen Halbsätzen. Da bin's heute ich im Barry White Kostüm. Fasching ist schon rum und ich hab's trotzdem noch geschafft, mich stimmlich etwas anzupassen. Aber dafür habe ich mir Schnaps in meinen Pfefferminztee gerührt.
Oh, Schnaps ist ein gutes Stichwort. Aber bevor wir loslegen, Folge heute Punk in Drublic. Den Titel haben wir gewählt. Alte Nofix-Platte von 1994, wenn ich das richtig weiß. Ich habe mir Indecent Behavior hoch und runter gehört. Habe auch ein bisschen was gelesen über euch. Die Einordnung fällt mir durchaus schwer. Also Punk definitiv. Da ist aber noch jede Menge anderes Zeug drin. Wie schätzt sich denn der Leadsänger selber ein mit seiner Band? Wo gehört der denn hin, in welche Karton?
Also prinzipiell ist das immer so eine Sache, über die wir ständig diskutieren, wie man denn jetzt unsere Musik nennen mag. Also um es einmal klar zu sagen, eigentlich sind wir im Kern sind wir eine Punkrock-Band. Natürlich sind da auch viele Pop-Punk-Einflüsse, was ja ein bisschen moderner ist als der klassische alte Punkrock. Viele Metal-Einflüsse, viele Hardcore-Einflüsse. Also ich denke, wir sind so ein bisschen Kick-Ass-Heavy-Pop-Punk. Irgendwie. So.
Das passt, glaube ich, herausragend gut zu der Beschreibung, die ich vorhin gemacht habe. Ich habe nochmal uns auf Instagram angekündigt, dass wir uns ja vorfreuen wie Schnitzel auf Indecent Behavior, und da habe ich auch das Hard Rock Core Punk Poppigst gefühlvollste Schlag in die Fresse, den man sich abholen kann aktuell. Und das Schöne ist tatsächlich mal in keine Schachtel zu passen. Das finde ich echt angenehm. Und das ist das, was mir jetzt auch über den Verlauf, man beschäftigt ja mit dem Övre, wie es so schön heißt. Aber lass uns mal ganz nach vorne gucken. Indecent Behavior, Bandhistorie. 2012 gegründet.
Jawohl.
Das ist jetzt schon eine Weile her.
Das ist eine Weile her.
Und zwar im Saarland.
Ja.
Wie gründet man denn eine Band? So vor 10 Jahren.
Also wir waren alle Schüler. Und haben ein Instrument gespielt und haben gedacht, oh, irgendwie müssten wir das jetzt aber auch mal zeigen und hätten Bock, mal ein bisschen Mucke zu machen. Wir waren immer Konzertgänger, haben uns auch alle so andauernd auf Konzerten und Shows getroffen, haben dann irgendwann in der Schul-Bigband zusammengespielt und haben dann gedacht, ey, komm, wir machen jetzt eine geile Band auf und machen geilen Punkrock. Hat dann ein Jahr lang gehalten und dann haben wir uns komplett einmal geswitcht. Nur noch ich bin übrig geblieben und eigentlich ist das dann so die richtige neue Gründung von Indecent Behavior gewesen. Wir haben uns Flo habe ich kennengelernt auf dem Geburtstag, unseren damaligen Bassisten Daniel, der war immer schon vorher auf den Shows und so kam dann einfach eins zum anderen und seitdem sind wir irgendwie unterwegs.
Das ist tatsächlich aus der Seele geboren.
Ja.
Ja, besser als gecastet. Wobei, gibt auch ein paar gut gecastet. Aber in unserem Bereich eher selten,
die
oder?
Die klassische Schulband, die nie aufgegeben hat. uns weiterhin ja, nicht
was tut. Was für eine Märchengeschichte. Das ist doch toll. Da werde ich fast.
Da reden wir mal in 10 Jahren nochmal drüber.
Nein, aber ich will auch nochmal ganz kurz auf die Einstufung eures Sounds eingehen, was mir persönlich aufgefallen ist. Da ist ja wirklich so, dass man relativ viele Leute mitnimmt. Das heißt, du nimmst nicht nur die Oldschool Skatepunker mit, wie ich jetzt. Also ich fühle mich immer so ein bisschen erinnert an meinen Abiball 2001, als man dann, ich sag mal, zu Green Day und Offspring, weißt du, dann irgendwie, das waren so schwungvolle Punk-Variationen, zu denen man dann irgendwie getanzt hat, noch dem Schulkollegen den Zahn ausgeschlagen, schöne Erinnerungen, warme Erinnerungen, die man daran hat. Und das dann aber, weil davon habe ich mich selbst relativ schnell weiterentwickelt oder weiter umentwickelt Richtung, sag mal, Thrash Metal oder andere Sachen, die mir gefallen. Und dann hörst du zum Beispiel euer Album, sag ich mal, das erste richtige oder lange Outnumbered, wo so viel aus für mich alten New Metaller und auch Hardcorer quasi dann drin ist, dass es eine Freude ist, das zu hören. Das ist eine sehr schöne Verbindung, finde ich.
Aber da hast du jetzt schon zwei Dinge angerissen. Zuallererst mal, was hast du da gerade an Getränk in die Kamera? Was trinken wir denn heute eigentlich?
Ich war letztens in Frankreich mal wieder und da haben die Bier ja in verschiedenen Variationen. Ich habe hier, schauen Sie, dieses Getränk nennt sich Le Goudal. Das ist die Piccolo-Variante von dem 0,75 Liter, keine Ahnung, Prosecco-Flaschenbier mit 7,9%. Das heißt, da reicht die kleine Variante. In meinem Zustand sowieso. Gepaart mit einem Pfefferminztee, den ich mit einer kleinen Flasche Monkey 47 Gin etwas aufbereitet haben. So, damit rette ich mich über den Abend. Was gibt's denn bei euch?
Ich geh mal ab ins Saarland. Wenn wir bei Gin sind, dann kommt ja da auch ganz groß Ferdinands. Ja. Das wird ja im Saarland gemacht.
Oh ja.
Kommt damit ins Spiel. Und was hast du da auf dem Tisch
rumstehen? Also
ich sehe nur ein grünes
Köpfchen. In Sachen Gin habt ihr natürlich jetzt gerade den Falschen aus unserer Band hier sitzen, nämlich unser Flo, unser Schlagzeuger. Der ist absolute Gin-Freak, hat sogar einen Gin-Kanal auf Instagram, den ich sehr empfehlen kann. Der heißt Gin-Flo. Ich hoffe jetzt, er hat sich nicht umgenannt. Da muss ich mal gerade einmal schnell nee, der hat sogar,
googlen ist absolut
er hat fair. Sogar, doch, er heißt tatsächlich, er heißt Gin-Flo. Ich wusste es. Entschuldigung, Flo, dass ich nochmal nachgucken musste. Aber ich wusste aus dem Stegreif. Flo hat sogar einen geilen Kalender gemacht mit Gin-Fotos drin. Sehr, sehr geil. Sehr geil.
Cool. Ja.
Aber ich bin heute tatsächlich beim Bier und da ich natürlich aus dem Saarland bin, muss ich natürlich ein saarländisches Bier trinken. Ich halte es jetzt in die Kamera, aber natürlich sehen unsere Menschen das hier nicht. Ich trinke ein Karlsberg-Bier. Und dazu, für den Durst, falls er denn noch kommt, habe ich noch einen ganz kleinen Whisky. Oh. Weil wir sind ja hier im Metal-Podcast, da muss ich das dann auch, muss ich auch ein bisschen Metal sein.
Das müssen wir zelebrieren. Bei mir ist es ein böhmisches Pilz geworden. Breschnack heißt das. Schmeckt tatsächlich unglaublich gut, hat 5% Umdrehungen. Ich bin da immer dankbar, dass mein Getränkedealer um die Ecke genauso Interesse hat, das sich influenzen und beeinflussen zu lassen aus 1000 Ecken dieser Welt. Aber das ist eine schöne Brücke, 1000 Ecken dieser Welt und sich beeinflussen lassen. Was beeinflusst denn Indecent Behavior? Was hat denn euren Sound so geformt? Wir haben jetzt zwei gehört, Green Day und Offspring. Captain Obvious hat zugeschlagen.
Ja, also prinzipiell sind wir ja auch so kleine Kinder der 2000er und mit dieser Musik irgendwie so ein bisschen groß geworden. Und dementsprechend ist das natürlich so der größte Einfluss. Also wir machen ja irgendwie auch so Musik der 2000er ein bisschen moderner und zeitgemäßer. Und da sind natürlich die Einflüsse, natürlich Green Day, natürlich Rise Against. Später kamen dann natürlich noch Bands dazu wie Day to Remember. Dann kam ein bisschen Hardcore-Einflüsse rein. Natürlich auch H2O, Ignite, die wie sie alle heißen. Ne? Also ich glaube, da kann ich jetzt ewig aufzählen. Und natürlich auch ein bisschen Linkin Park. Ne? Wir haben auch ein paar Synthies mittlerweile drin. Wir machen einfach da so die Mucke, die wir sowieso hören, packen wir alle zusammen in einen Topf und kreieren dann irgendwie was so ein bisschen, ja, so ein bisschen für jeden.
Aber seid ihr dann, was das Musikhören angeht, dann auch relativ ähnlich alle? Oder packt ihr da, sagen wir mal, geht die Schere da weit auseinander und nee, quasi die Musik, die ihr macht, ist nur der kleinste gemeinsame nee. Nenner?
Also wir mögen alle Punkrock. Wir stehen auch alle
in seiner klassischen Form.
In seiner klassischen Form. Wir mögen auch alle den neueren Punkrock, den neueren Pop-Punk. Wir mögen alle Metalcore. Und fast alle mögen Hardcore. Nee, also tatsächlich, Flo kommt eigentlich aus dem Hardcore. Seine Lieblingsband Terror, die er, glaube ich, schon ungefähr 35 Mal gesehen hat oder so, um es wahrscheinlich noch zu untertreiben. Denis kommt eigentlich auch aus dem Punkrock. Chris eigentlich aus dem Metal, also so richtig Schrei-Metal auf die Schnauze. Und ich komme auch mehr so aus dem Punkrock, bin dann irgendwann über Umwege Metalcore im Hardcore gelandet und jetzt wieder beim Punkrock zurück. Und im prinzipiell sind so die Musikrichtungen, die wir vereinen, die unseren Sound ausmachen, auch eigentlich das, was wir alle eigentlich so leben.
Ja, das ist ja cool. Ja. Also ich meine, nur dann wird's, glaube ich, richtig, wird's auch echt und gut.
Also wenn ich eine Gitarre in die Hand nehme und anfange zu singen, dann kommt immer so was raus, wie wir machen.
Aber dann habe ich mich mit dem mit eurem Flo vielleicht schon geprügelt. In Saarbrücken.
Ja.
In der Garage hat Terror und Ignite gespielt. Das muss 2019 gewesen sein. Und ich kann mich so an horizontal fliegende Stiefel mit Leuten drin erinnern.
Ich glaube, da war ich sogar auch.
Das war ein grandioses Konzert. Da waren drei Bands. Da gab es nur eine Vorband. Ich komme aber nicht drauf.
Wobei, wenn der Flo vorbeigeflogen kommt, ich glaube, das siehst du. Also wenn ich dem Bildmaterial Glauben schenken kann, dann ist er nicht zu übersehen.
Das ist jetzt aber fies.
Nein, du. Da war gar keine Wertung dabei.
Flo ist auf jeden Fall einer der süßesten Menschen dieses Planeten.
Der ist auf jeden Fall, also unglaublich
wirklich
süß.
Wirklich Wahnsinn.
Und aber, also stattlich und süß.
Ja. Ich glaube, es gibt
in den Kommentaren nehmen wir dann Heiratsanträge.
Ich glaube wirklich, also jetzt an alle Ladies da draußen, ich glaube, es gibt keinen netteren Menschen als Flo. Wirklich, also es ist wirklich wahr. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Beide. Alle, die ich habe.
Wir werden das nicht überprüfen müssen.
Und sehr, sehr guter Drummer. Sehr, sehr guter Drummer. Ja.
Das ist viel wert.
Ja.
Hardcore ist so ein Punkt, das war auch in der Garage in Saarbrücken, Ende 2019 hat da Prong gespielt. Die gibt's ja seit Mitte der 80er. Und ich habe gedacht, oh geil, Wahnsinn, die Hütte wird ja brechend voll. Das kann ja gar nicht anders sein, dass wenn diese Legenden um die Ecke kommen, dass das komplett alles, ich meine, wie oft spielen die? Einmal im Jahrzehnt oder so. Das ist nicht wie Cannibal Corpse oder so, die spielen an jeder Steckdose. Und dann komme ich da hin und dann hieß es, ja, wird verlagert von der großen in die kleine Garage und ach, die kleine war dann so halber voll. Was natürlich total geil war,
klar,
weil genügend Platz zum Ausrasten da. Aber ich glaube, das hat dann Hardcore aus New York, da hat es auch vorher auf der Bühne ordentlich geschneit. Also die waren alle ziemlich, ziemlich gut drauf da oben.
Uiuiui.
Aber lass uns mal einen Sprung machen. Lass uns mal gucken. 2020. Aha. Geiles neues Album. Bright Days. Rausgehauen. Und direkt danach hat eine völlig nicht überschaubare Situation namens Covid das Zepter in die Hand genommen auf diesem Planeten und eure Tour wurde abgesagt. Das ist doch so ein bisschen Karriereknick, weil wenn ich mir das jetzt mal angucke, Bloodlines, einer eurer Songs auf der Scheibe, ihr habt gerade ein bisschen gegoogelt, hatte zu dem Zeitpunkt 218.000 Klicks. Mhm. Das klingt nach sattem Durchstarten.
Ja, war natürlich mega geil, ne, dass alles abgesagt wurde. Wir haben uns super gefreut darüber. Also, nee, natürlich nicht. War natürlich super kacke. Wir hatten richtig Bock. Wir waren ja auch vorher groß auf Tour, Support-Tour. Und natürlich hatten wir schönen Rückenwind, haben gedacht, geil, jetzt geht's los, jetzt können wir ein bisschen durchstarten. Und dann wurde es ein bisschen gedrückt. Und dann haben wir erst auch erstmal so ein bisschen in den Seilen gehangen, ne? Und ja, haben halt versucht, die 2 Jahre mittlerweile so gut rumzubekommen wie möglich, bis es jetzt wieder losgehen kann.
Und Neustart gelungen?
Ja, meinst du? Also es geht ja jetzt erst so ein bisschen los. Also Aufmerksamkeit ist, denke ich, immer noch da. Ist viel hinter den Kulissen passiert, was man so vorne gar nicht sieht, was uns aber, denke ich, in den nächsten Jahren sehr, sehr viel weiterhelfen wird.
Hilft genau. Habt ihr euch trotzdem noch getroffen, wenn du sagst, irgendwie, ihr seid ja quasi aus einer Freundschaft raus entstanden, ja? Und ihr habt euch ja quasi als Schulband geformt. Das heißt, da sind ja auch persönliche Bindungen dann da. Dann gehe ich mal davon aus, dass ihr euch innerhalb der Zeit, wenn man jetzt quasi als Band nicht unterwegs ist, dann trotzdem trifft.
Ja.
Und vielleicht ja auch ein bisschen produktiv ist, ne? Ich meine, was willst du sonst machen? Was? Wenn du nicht raus kannst?
Ja, also wir haben auf jeden Fall auch ein bisschen neue Mucke geschrieben und wir treffen uns aber auch öfter mal so. Also Chris wohnt jetzt leider ein bisschen außerhalb. Also wir sagen ja immer allen, wir sind aus Saarbrücken. Ne? Also wir sagen immer allen, wir sind aus Saarbrücken, weil, glaube ich, niemand auf diesem Planeten irgendeine Stadt außer Saarbrücken kennt aus dem Saarland, der nicht aus dem Saarland kommt. Und Chris wohnt tatsächlich in Saarbrücken. Wir wohnen alle gar nicht in Saarbrücken, sondern nochmal 40 Kilometer weiter auf dem Land.
40 Kilometer, das ist ja schon fast
nicht. Ey, es war. Es war. So noch 20, 30 Kilometer weiter, dann sind wir in Luxemburg. Also ist schon tatsächlich wahr. Und für den Saarländer natürlich auch eine Tagesreise wert dann, wenn man so. Ja. Naja, auf jeden Fall, Chris ist leider ein bisschen seltener dann da, vor allem bei den aktuellen Spritpreisen, wo wir, glaube ich, nicht drüber sprechen müssen. Wir mit Flo machen wir viel, mit Denis machen wir viel, so da geht schon viel. Und wir haben natürlich auch geguckt, dass über die Zeit so das alles ein bisschen bestehen bleibt und dass der Spirit so ein bisschen am Leben bleibt. Ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen.
Perfekt. Und ich sag mal, Richtung Fanbase seid ihr ja auch relativ aktiv. Ich sag mal, die, wenn man jetzt euch auf Instagram folgt, da hat man schon zu tun. Dann. Gerade wenn ihr jetzt unterwegs seid, dann irgendwie die Story durchzugucken und sämtliche Sachen dann zu gucken. Also ihr lasst die Leute schon teilhaben. Also nicht so, dass ihr da von der Bildfläche verschwunden
seid. Also ich sag mal so, wir sehen uns irgendwie. Wir sind ja noch eine kleine Band, wir sind ja noch am Anfang, aber wir sehen uns auch irgendwie nicht als die Band, die jetzt über den Fans steht oder die jetzt da abends auf die Bühne geht, wieder runtergeht und in den Backstage saufen geht. So, das sind wir gar nicht. Wir fühlen uns irgendwie als Teil unserer Community und wir auf einer Augenhöhe mit unseren Fans, unseren Hörern. Und uns bedeutet das auch unglaublich viel, da die Bindung zu unseren Fans halt zuzulassen. Und dass man sich kennenlernt, dass wir von den Leuten, die am meisten mit uns machen, auch die Namen kennen, so zum Beispiel. Das ist uns einfach super wichtig. Wir sehen uns halt irgendwie als großen Freundeskreis, unsere gesamte Community als großen Freundeskreis an, der sich ab und zu halt mal in ihren Städten trifft und dann zusammen ein bisschen Party macht, so.
Wie ist denn da das Altersspektrum? Also ich frage mich die ganze Zeit, sind da jetzt so, ich sag mal jetzt so 40-Jährige übrig geblieben, die damals irgendwie sich bei Green Day und der Konsorten im besten Alter waren und dann einfach genau dabei geblieben sind? Oder gibt es da auch quasi Verschiedenes oder vielleicht nur eine jüngere Generation, die da?
Also ich würde sagen, es ist absolut durchmischt. Also wenn wir eine Show spielen, dann sind da 16-Jährige, dann sind da auch 40-Jährige. So, und alle stehen dann aber Arm in Arm vor der Bühne. Und das ist halt das Geile, ne? So ist dann plötzlich so für die anderthalb, 2 Stunden ist es dann plötzlich halt egal. So, und man feiert einfach zusammen. Und das finde ich halt gerade in so einer Zeit, wo einfach super viel Scheiße passiert auf der Welt, ist das auch einfach nochmal super gute 2 Stunden, die einen so ein bisschen davon ablenken, ein bisschen auf andere Gedanken bringen können.
Ja, auch gutes Gefühl für euch, wenn ihr seht, dass ihr da irgendwie nicht nur für euch quasi euch auf andere Gedanken bringt, sondern irgendwie die Leute mitnimmt, ne? Und alle zusammen.
Ja, absolut. Also das Beste, was uns jedes Mal passiert, wenn wir auf der Bühne stehen, ist, die Menschen lächeln zu sehen vor der Bühne. Also sonst ist es auch nicht wichtig, dass jetzt wie bei manchen Hardcore-Bands die Leute von der Bühne springen oder anfangen, sich die Köpfe einzuschlagen vor der Bühne, auch wenn wir solche Parts natürlich drin haben. Aber
als Kollateralschaden. Das
aber uns geht's halt, also am Ende vom Tag sind wir halt alle super glücklich, wenn die Menschen, die vor der Bühne stehen, super glücklich sind. Und auch in den Gesprächen nach der Show merken wir halt einfach, dass diese Community, dieses Denken von uns halt einfach auch bei vielen anderen so ist. Und dass man halt einfach mal auf eine Show kommen kann und sich wohlfühlen kann und nicht irgendwie vor einer Rammstein-Bühne zu stehen, wo niemand auf der Bühne was sagt. So, also hat natürlich auch was für sich, ne? Also Rammstein, krasse Band. Aber wir sind halt vier Jungs aus dem Saarland, die zusammen Mucke machen. Und je mehr Leute da vorbeikommen und mit uns eine gute Zeit haben, sind wir halt glücklich, ne?
Ihr seid, also was so Band und Auftritt und auch Social Media bedienen angeht, topmodern. Also das ist so irgendwie State of the Art, was man. Ihr habt da echt einen Vorsprung, muss ich sagen. Also es gibt ganz viel klassische Bands, die deutlich dicker im Geschäft sind, die tun sich mit sowas schwer, weil die das bisher nicht gemacht haben. Aber das liegt euch irgendwie so als Digital Native, sagt man dann immer, irgendwie so. Eine Generation, die mit den ganzen Medien aufgewachsen ist, die geht da auch völlig anders mit um. Und das sieht man und das macht extrem Nähe. Also das, ja. Man schaut euren Instagram-Kanal an und man denkt, man ist irgendwie Teil des Clubs. Ja, also man darf da irgendwie mit dabei sein.
Du bist bei der Fahrt dabei, du bist beim Soundcheck dabei, weißt du? Super, du merkst halt einfach auch, dass ihr Bock drauf habt und dann ärgerst du dich und denkst dir noch ganz kurz vorher, denkst du dir, scheiße, wie weit ist jetzt von mir nach Biberach? Soll ich es doch noch irgendwie machen?
Kriege ich das noch hin, ja?
Ja, wo sitzt du denn gerade eigentlich?
Ich sitze in Bockenheim an der Weinstraße. Das ist in der Pfalz, aber ich habe auch ganz lange im Saarland gearbeitet und habe tatsächlich auch mal im Saarland in Saarbrücken gewohnt, ja, also direkt in Saarbrücken.
Geil. Wo?
Ich habe immer Rotenbühl.
Ah ja, guck mal. Schön.
Ja.
Dann haben wir gar nicht so weit voneinander entfernt gewohnt tatsächlich.
Ja, gegenüber vom Seniorenheim, also.
Ja, wunderbar.
Ja, das, genau.
Ich sitze in Rastatt, also südlich von Karlsruhe. Ach, bin in der Tat in den letzten 2 Jahren, jetzt bin ich beruflich relativ oft im Saarland. Vorher, wie du vielleicht sagst, wäre ich vielleicht über Saarbrücken und Völklingen, wäre ich nicht hinweggekommen. Aber inzwischen, keine Ahnung, spreche ich das quasi fließend und bin ein Dibbelabes Fan und quilte.
Ja, wunderbar.
Irgendwie, als ich war mit Kunden mal, die haben mich mal zu Hilde und Heinz nach Saarbrücken in dieses, das super. Ist ja auch ein recht modernes Restaurant dann geführt, wo man das Ganze dann die saarländischen Spezialitäten als Tapas haben kann. Sobald die Situation sich hier wieder bessert, sitze ich da wieder am Tisch. Also,
wunderbar.
Ne, und ob Merzig, St. Wendel, St. Ingbert, Spiesen, Elversberg, ich spreche fließend.
Ja, Merzig, da kommen wir tatsächlich schon ein bisschen in die Nähe, wo wir jetzt wohnen.
Oh, guck mal, Merzig, das ist ja quasi das Neolins Deutschlands dann. Weil ich meine, das ist ja nicht nur offensichtlich die Wiege der Musik, sondern eine Wiege der Kunst. Denn Merzig, wenn ich mich recht überlege, es gibt da eine Autorin, Greta R. Kuhn, ne, deren Hauptfigur, glaube ich, oder deren Romane, zumindest der erste, spielen auch in der Nähe von Merzig. Ja. Also das scheint wirklich ein Zentrum
der Macht zu sein. Also wir, da muss ich mal hin. Also wir wohnen jetzt nicht direkt in Merzig, ja? Aber so noch, also zwischen Merzig und der Saarschleife. Oh. Ziemlich, also letztes Dorf vor der Saarschleife, da wohnen wir. Also an alle, die jetzt zuhören, die noch nie im Saarland waren und denken, im Saarland ist super hässlich. Saarland hat die Saarschleife, die ist sehr schön.
Das habe ich noch nicht gesehen, genau. Wow. Also das, habe ich immer noch, genau. Das sind demnächst, immer wenn ich im Saarland übernachte dienstlich, versuche ich mal das nächste Mal einfach Richtung Saarschleife mich zu orientieren, weil es ist ja egal. Alles, was du im Saarland an Terminen hast, ist maximal eine halbe Stunde weit weg. Ist egal, wo du das
ist tatsächlich wahr. Und dann sagst du aber Bescheid, da kommst du
vorbei. Aber es ist Auf jeden Fall. Ist lustig, aber wie du das beschreibst, ursprünglich, wenn jemand ganz groß fragt, wo kommt ihr her? Aus Saarbrücken. Okay, wenn jemand näher nachfragt, ja, wo eigentlich aus Merzig? Und wenn man dann ganz genau nachfragt, nein, eigentlich nicht genau aus Merzig.
Also, ja, also eigentlich ist es meistens so, super. Wo kommt ihr denn her? Ja, aus dem Saarland. Ja, wo aus dem Saarland? Ja, Merzig. Ja, ich kenne nur Saarbrücken.
Genau.
Toll.
Ja. Ja. Aber da haben wir ja noch eine andere Band im Saarland aus Saarbrücken, Powerwolf.
Ja, oh ja.
Ich will jetzt nicht sagen erste Bundesliga oder so, aber ich glaube, die spielen schon dick ja, im doch. Geschäft.
Also, ja, doch. Kann man schon sagen. Kann man schon
sagen. Attila von Dorn.
Ja, die sind auch schon auch weltweit sehr ja, bekannt. Genau. Ja.
Ja. Apropos bekannt und aber nicht, Stefan, wir waren einmal, und das möchte ich noch, dann bin ich erstmal auch wieder still. Das fällt mir noch gerade ein, wenn wir uns im Saarland schon bewegen und wir saarländische Orte den Leuten kundtun, dann sollten wir Saarwellingen und das Saarmageddon nicht außer Acht lassen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber wir haben dieser Veranstaltung mal beigewohnt und es war eine der besten Outdoor-Veranstaltungen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Irgendwie Fleisch vom Schwenker direkt vor der Bühne. Kadaver und was weiß ich wer.
Thundermother hat gespielt.
Thundermother.
Creator. Das war super.
Das war
sensationell. Also ich glaube, ich glaube zu wissen, wer dieses Festival veranstaltet hat, und ich glaube, die sind raus aus dem Business.
Oh. Okay. Weil, genau, das war Saarmageddon und einen Tag später war ein Punk-Festival.
Ja, genau. Ja, genau. Die haben nämlich, genau, das sind die auf jeden Fall. Die haben da, Die haben viel gemacht im Saarland tatsächlich. Wegen denen durften wir auch mal Ignite in der Garage supporten. Sehr, sehr schöner Abend tatsächlich. Und leider sind die aber jetzt, glaube ich, über Corona ist das so ein bisschen abgeflacht und ich glaube, die sind jetzt raus.
Das ist sehr ärgerlich.
Ja, voll.
Das ist
voll. Die haben
aber supporten. Ignite supporten ist natürlich schon geil.
Ja.
Die gibt's ja auch schon 100 Jahre.
Stimmt.
Aber jetzt gucken wir mal in eine andere Richtung. Ihr wart Support Act von Saltatio Mortis.
Ja, tatsächlich.
Und da schließt sich für mich die Frage an, wie fühlt man sich, wenn man auf der Bühne steht und diese Herren in diesen Büffellederschorts jubeln einem zu.
Und trinken nur aus Hörnern.
Also auch dieses Publikum ist sehr durchmischt. Ich sag mal so, wir waren, war sowieso total crazy. Also wir waren vorher eigentlich so eine Jugendzentrum-Band bei uns im Saarland, und wenn wir auswärts gespielt haben, dann sind die Leute für die Bands gekommen, die nicht wir waren, so. und waren gewöhnt, mal so in der Spitze vielleicht 50 Menschen vor der Bühne zu haben, und hatten dann diesen allerersten Abend in Memmingen im Kaminwerk. Wenn du ein bisschen unterhalb von Karlsruhe wohnst, dann müsstest du das eigentlich kennen.
Ja, ist bekannt.
Tausenderladen und auch super fies, ne? Also die Bühne war hinten an der Halle und der Backstage war aber auf der anderen Seite, und oben drüber musste man dann über so einen Gang gehen, der dann so oben unterm Dach war, und der war offen. Da konntest du natürlich die ganzen Leute sehen. Und wir haben dann quasi schon die Leute gesehen, also wir haben die Halle schon gesehen beim Reinkommen, haben dann irgendwie einen kleinen Soundcheck gemacht und haben gedacht, ach Gott, ey, hier wird was los sein. Wir hatten halt zwei Möglichkeiten gesehen. Entweder wir kommen jetzt als Punkband da raus, fangen an zu spielen, die Leute finden uns ultra kacke und fangen an, uns auszubuhen. Oder es wird geil. So, und es wurde dann halt tatsächlich geil. Also wir kamen da raus, da haben 1000 Leute gestanden, wir hatten die Hosen voll ohne Ende, über diesen komischen Gang da gegangen, und die Halle war brechend voll, niemand kannte uns. Unser Backdrop, ja, also hinten hat das riesige Backdrop von Saltatio Mortis gehangen, wirklich riesengroß war. Und wir hatten unser Backdrop aufgehangen, und dann konnte man von Saltatio Mortis Backdrop immer noch Salt-O Mortis lesen. So. Also wir haben quasi ein A und ein L zugehangen. So. Und wir sind dann so auf die Bühne gegangen, haben halt einfach angefangen zu spielen, und es war super. Also es war halt so, ab dem ersten Moment, wo wir gespielt haben, hat's einfach funktioniert. Die Leute hatten Bock, wir hatten Bock, und es hat sich halt direkt angefühlt wie eine große Community, die irgendwie zusammen jetzt alles vergisst und zusammen Musik macht. Und ich kann mich auch noch gut dran erinnern, Ich habe dann hochgeguckt und oben auf diesem Weg haben schon die umgezogenen Saltatio Mortis gestanden. Alle zusammen in einer Reihe mit dem Tourmanager, mit dem Soundmann, mit allen. Und alle haben dann einmal so genickt. Habe ich gedacht, ja, okay, dann können wir den Rest der Tour jetzt noch mitspielen. Und ja, hat super funktioniert. Also wir haben Circle Pits gemacht, wir haben gepokt, gesprungen, war Wahnsinn. Also kann man, glaube ich, nicht richtig in Worte fassen. Es war halt so ein absoluter Wurf ins kalte Wasser und hat uns natürlich so ein bisschen Blut lecken lassen. Ne?
Ich habe ja lange überlegt, wie das zusammenpasst. Also wie passt Saltatio Mortis und Punkrock irgendwie zusammen?
Du, das haben sich alle überlegt.
Der gemeinsame Nenner ist, glaube ich, eure unfucking fassbare Energie, die ihr da in den Tag legt beim Spielen. Das hat man bei Indecent Behavior, ich habe mir einiges an Videos angeguckt, auch von euren Live-Shows auf YouTube. Saltatio Mortis habe ich jetzt schon ein paar Mal live gesehen. Und da ist echt Strom drauf. Also bei euch beiden. Und ich glaube, das ist so der gemeinsame Nenner, einfach die unglaubliche Spielfreude, die er da nimmt.
Ja, genau, das merkt man bei den Jungs halt auch mega krass. Ne? Die kommen auf die Bühne und die haben einfach Bock drauf. Und das merkt man auch. Mhm. Und es ist zum Beispiel auch eine Band, die nach jeder Show zum Publikum geht und mit denen redet und ein Bierchen trinkt oder ein Wasser oder was auch immer. Meistens ist es ein Bierchen. und einfach zusammen mit denen den Abend genießt. So. Und man merkt halt, die kommen auf die Bühne und das ist kein Job für die. Das ist purer Spaß, pure Spielfreude. Und sowas merkt man einfach super, super schnell, auch im Publikum. Und das springt natürlich sofort über. Die Leute haben Bock. Einfach.
Ich habe ein kleines Surprise-Act sozusagen. Ich habe mit dem Frank Heim von Saltatio Mortis telefoniert und hab ihm gesagt, ob er eine Frage an dich hat. Ich habe die hier aufgenommen. Ach, ich schneide die nachher ordentlich rein. Ich spiele dir das jetzt mal vor. Warte mal.
Mich von dem Hendrik auf jeden Fall interessiert ist, wie eine kleine Band aus dem Saarland plötzlich Vorband von Saltatio Mortis wurde. Da bin ich sehr gespannt.
Also das.
Oh. Na, da bin ich aber auch gespannt. Ja, also
Also du musst nicht sagen, was dich belasten würde, oder?
Also ich glaube, die Geschichte kann ich erzählen. Also es ist eine bisschen längere Geschichte, muss ich ein bisschen ausholen, tatsächlich.
Gerne. Ich mache mir noch ein Bier auf. Ja,
wunderbar, das ist eine sehr gute Idee. Ich habe noch einen Bruder. Und der Bruder von mir hat noch eine andere Band. Die heißt Kuchenclub. Und diese Band macht Punkrock auf Deutsch. Und mein Bruder ist 12 Jahre älter als ich und hat in dieser Band Bass gespielt und gesungen. Und irgendwann hat er gesagt, oh Hendrik, hättest du nicht Bock, Bass zu spielen und ich singe nur noch. Und ich dachte, klar, warum nicht? So, spiele ich noch ein bisschen Bass. Haben wir dann auch gemacht. Und dann hat Denis, der übrigens bei uns Bass spielt und bei Kuchenclub Gitarre, hat dann gesagt, müssen wir mal ein Studio auschecken, cooles Punkrock-Studio auschecken für unsere nächste Platte. Und hat dann bei den Principal Studios angefragt, in Münster oder bei Münster. Und die haben uns dann eingeladen, ein Wochenende mal zu schnuppern, wie die so arbeiten, was die so machen. Und dieses Wochenende sind wir dann da nach Münster gefahren. Die haben einen geilen Bauernhof umgebaut in Tonstudio. Super, super geil. Kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Und die produzieren halt auch noch die Toten Hosen, die Broilers, ein paar Donuts-Platten oder eine Donuts-Platte zumindest mal gemacht. Unheilig war dort. Also vieles mit Rang und Namen in Deutschland. Und dann saß da so eine kleine Pupsband aus dem Saarland in so einem kleinen Raum mit einem der beiden Produzenten, die dort arbeiten. Und zufällig war das letzte Wochenende, an dem Saltatio Mortis ihre Brot- und Spieleplatte aufgenommen haben. Mhm. Ich habe Informatik studiert, war tatsächlich gar nicht so in dieser Metal-Szene zu Hause, aber kannte natürlich dadurch sehr, sehr viele Metal-Menschen, von denen sehr, sehr viele auch mal Saltatio Mortis-T-Shirts anhatten. Also der Name war mir ein Begriff. Und als ich dann da hochgekommen bin, saßen die dann alle am Tisch, haben dann ein bisschen gegessen, waren fertig mit der Aufnahme. Irgendwann haben wir uns halt einfach dazugesetzt und haben angefangen zu reden. So. Und wie das denn halt so ist, waren nach und nach dann alle mal schlafen. War ihr letzter Tag. Und wir hatten aber halt noch, beziehungsweise sie hatten halt noch ein paar Bierreserven. Und naja, wie soll ich sagen? Ich kann dann auch nicht so richtig aufhören. Ich sitze dann sehr gerne auch mal abends in so einer Runde und trinke noch ein Bierchen und red noch ein bisschen. Und irgendwann war es dann halt so weit, dass nur noch Luzi, also Dudelsackspieler, und ich dann am Tisch gesessen haben. Wir hatten uns damals auch schon mit Frank gut angefreundet und eigentlich mit allen. So. Ich hatte ja noch in Decent Behavior, was ja eigentlich so mein Baby ist, ne? Weil wir da von Anfang an dabei und dann haben wir halt irgendwann angefangen, uns gegenseitig unsere Mucke zu zeigen. Also so ganz klassisch, wie du bist auf einer Party, lernst irgendeinen kennen, der eine Band hat und sagst so, ey, komm, ich zeig dir mal unsere Mucke. So. Und dann zeigt mir Luzi halt einfach ein Album, was dann später Platz 1 in den Albumcharts war. Und ich habe ihm halt in Decent Behavior gezeigt. Und damals hatten wir unsere Platte noch nicht draußen. Das war noch Rough Mixes. Ach, das war alles Kraut und Rüben. Und am nächsten Tag wurden wir halt wach und die Jungs von Satatsumadis haben tatsächlich noch eine DVD aufgenommen. Und Luzi hatte ein bisschen wenig Stimme vielleicht bei den Interviews. Und irgendwie sind wir dann in Kontakt geblieben. Wir haben dann unsere Platte Outnumbered wollten wir veröffentlichen. Und ich wusste noch von Frank, dass er eine Agentur noch hat, eine Werbeagentur, und habe ihm dann einfach geschrieben. Ich habe ihm bei Facebook geschrieben, er hat mir seine Handynummer dann geschickt und dann haben wir mal telefoniert und ich habe ihm halt angeboten, yo, Frank, kannst du uns nicht irgendwie die PR für die Platte machen? So, wir haben uns bei 1000 Labels beworben, keiner hat geantwortet, beziehungsweise doch, ein paar haben schon geantwortet, aber hat natürlich nicht geklappt. Und dann hat Frank gesagt, ja, du weißt, entweder ich nehme jetzt dein Geld und mach's oder ich zeig dir jetzt, wie du das selber machst und dann mach dir das selbst. Und dann haben wir es selbst gemacht. Und Frank hat uns immer zur Seite gestanden und eines Morgens, kurz so um Silvester rum, hat er mir dann geschrieben, ey Henrik, wie war denn das Jahr so, wie kam es mit der Band voran? Hab ich ein bisschen zusammengeschrieben, ja, hier, cool, Platte kam raus, war alles geil, haben ein paar neue Leute in jeder Stadt finden können, die jetzt unsere Mucke cool finden und mit denen wir vielleicht mal ein paar coole Konzerte spielen können. Und dann hat Frank ungefähr 2 Wochen später geschrieben, jo Henrik, wie sieht's denn aus? Habt ihr nicht Bock, mit uns auf Tour zu kommen? Und dann waren wir halt erstmal so, ja, uiuiui, sehr, klingt sehr, super. Sehr gerne. Und dann waren wir plötzlich auf Tour.
Super,
sehr also geil. Eine absolute Dream Story. Und dann haben wir uns natürlich alle zusammen auf der Tour ineinander verliebt und sind bis heute auch immer noch natürlich in Kontakt. Die Jungs helfen uns auch, wo sie können. Also super, super Jungs. Einmal an dieser Stelle Saltatio Mortis, feine, feine Menschen.
Das ist wohl so. Und ich meine, aber auf der anderen Seite, du sagst jetzt irgendwie, na ja, dann sind die auf der einen Seite und in diesem Behavior auf der anderen Seite. Ich glaube, letztlich ist es aber eine ganz objektive Geschichte, ne? Wenn euer Sound jetzt nicht ganz so scheiße ist und wenn ihr nicht das abliefern würdet, was jetzt irgendwie da draufsteht, dann würde es wahrscheinlich nicht dazu kommen. Also das ist ja jetzt nicht nur Vitamin B, sondern natürlich hat der Frank vielleicht irgendwie dafür gesorgt, dass ihr euch das zutraut und dass ihr das irgendwie selber machen könnt. Aber ich meine, am Ende muss auch was dahinter stehen.
Ja, die
und das steht auch. Ja. Ne? Also das finde ich jetzt auch dafür, dass ich jetzt nicht der Superpunker bin, finde ich es halt durch die Einflüsse von anderswo halt richtig, richtig cool. Und bin vielleicht auch eher der Team Outnumbered als Team Bright Days. Aber
Bright Days, lass uns da gleich mal reinhören. Aber ich möchte da einen Punkt aufgreifen. Das hat ja auch ein bisschen was mit Spirit zu tun. Und ich glaube, ihr gebt es auch weiter. Ihr habt ein Projekt oder ihr unterstützt es. Viva Con Aqua heißt es.
Ja.
Das heißt sauberes Trinkwasser für alle auf diesem Planeten.
Ja.
Und was ich auch gesehen habe, ihr unterstützt da in der lokalen Musikszene auch kleinere Bands und greift denen so ein bisschen unter die Arme. Das ist irgendwie ist da durchaus ein roter Faden für mich erkennbar.
Mit Trinkwasser? Hat Nein. das jetzt miteinander zu tun?
Nee, aber kleinere Bands unterstützen und anderen Leuten helfen.
Ja, das ist uns auch wichtig. Okay. Also gibt wenig Bands, vor allem auch aus dem Saarland, die mal schaffen, hier rauszukommen. Ich meine, Es hat allein schon irgendwie ein paar Jahre gedauert, bis wir das erste Mal in Saarbrücken gespielt haben. Weil halt, glaube ich, für Bands, die jetzt zum Beispiel aus dem Ruhrpott oder so kommen, wo mehrere Städte auf einem Fleck sind, ein bisschen leichter ist. Aber trotzdem schaffen viele auch diesen ersten Schritt überhaupt nicht, weil sie irgendwie auch nicht richtig wissen, wie man sowas angeht. Dabei ist es ja alles gar kein Hexenwerk. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch ein kleines Label gegründet. Wir haben ein kleines Tonstudio bei uns, mit dem wir auch natürlich anderen Bands die Möglichkeit geben wollen. Also wir haben zum Beispiel die letzte Bright Days-Platte, die alle Sachen seit Bright Days auch selbst produziert, alle Musikvideos. Mhm. Und damit wollen wir natürlich auch anderen Bands ein bisschen helfen und die Möglichkeit geben, da in Deutschland oder vielleicht sogar über Deutschland hinaus ein bisschen Fuß zu fassen. Natürlich sind wir jetzt nicht das Paradebeispiel, was jetzt hier plötzlich durch die Decke gegangen ist und deutschlandweit oder europaweit großen Ruhm genießt, wie zum Beispiel Powerwolf. Aber ich denke, da wir es aus eigener Kraft und Initiative geschafft haben, zumindest schon mal dahin zu kommen, wo wir jetzt sind, dass wir deutschlandweit ein paar Konzerte spielen können, wo dann auch mal ein paar Tickets im Vorverkauf weggehen. Sind nicht viele, aber immerhin ein paar. Finden wir es auch selbst halt cool, einfach das, was wir jetzt schon gelernt haben, auch ein bisschen weiterzugeben.
Und du musst ja dann überlegen, in welcher Zeitspanne das dann alles passiert, ne? Ich meine, Powerwolf oder jetzt klassische Bands früher, die haben irgendwann früh angefangen und das hat teilweise dann 5, 6, 7, 8 Jahre gedauert, bis sich da Sachen entwickelt hat, ne? Und wenn wir jetzt mal die erste Phase ausklammern und nehmen mal 2017, 2018 als Startschuss und nehmen dann mal noch die Corona-Pandemie weg, ne, dann habt ihr innerhalb von 3 Jahren da schon eine richtig gute Basis geschafft. Und das ist einfach, wie du gesagt hast, du musst einfach wissen, wie. Na klar, gibt's organisatorische Aspekte, ne, wie du jetzt dich organisierst und wie du dich bekannt machst. Das andere ist aber einfach das, was Stefan auch schon angesprochen hat, ist einfach die Geschichte des Social Media Auftritts. Ja. Du musst einfach im Gespräch sein und du musst die aktuellen Medien und auch schnell vergessende Medien, die musst du einfach bedienen, immer wieder, immer weiter, und dadurch bleibst du halt im Gespräch, ne? Und dann, wenn es dann wieder losgeht, bist du halt sehr viel besser dran und kannst halt irgendwie die Leute sind ja auch alle heiß. Die wollen ja auch alle wieder zum Konzert, ne? Ich selbst habe auch jetzt mal durchgeguckt, wo ich euch die nächste Zeit sehen könnte. Es sind cool, aber dummerweise für mich, für dienstliche Ausflüge, immer Samstage, wo ich euch jetzt im Saarbrücken zum Beispiel sehen könnte. Wollen wir da mal durchgehen? Hat es noch Bestand? Freitag, 8. April, Köln?
Ja, soweit hat das Bestand.
Samstag dann in Kassel?
Samstag supporten wir übrigens den Randtatplan in Kassel.
Ach geil, die gibt's noch. Cool.
Da haben wir mal zwei Shows zusammengelegt.
Sehr cool.
Nicht schlecht. Samstag, 16. April im Studio 30 Saarbrücken.
Ja. Sehr geil.
Heimspiel. Guck mal, Samstag, 23. April, Hamburg, Astra-Stube. Ja. Oh, auch schade.
Oh, dann haben wir Sommerloch und dann geht's am 4. November an meinem Geburtstag in Hannover weiter.
Oh, das wird aber eine Party.
Ja, wird herrlich. Vielleicht haben wir da auch noch ein bisschen Tour außenrum. Da müssen wir mal gucken.
Wollte ich sagen, vielleicht kommt noch das eine oder andere Festivalchen dazu, irgendwie so kleine. Dieses
Jahr noch ein bisschen was.
Spoiler Alert.
Sehr schön, das klingt gut.
We will see.
Ich habt ihr schon auf Instagram ein Bild gepostet gehabt, wo er irgendwie so ein bisschen an einem Mischpult mit zwei Monitoren rumtüftelt? Kann das sein?
Ja. Andauernd.
Ja, dann kann ich das von meiner Liste der Fragen streichen, die ich gerade fragen wollte. Aber lass uns mal Richtung Album gucken. Was hören wir denn auf so Konzerten? Bright Days 2020. Haben wir das Album jetzt wirklich mehrfach durchgehört. Komplett wunderbar schönes Album. Und ich möchte ein Geräusch machen. Sekunde. Ich hoffe, das hat man einigermaßen gehört. Weil ungefähr das ist die Länge des Intros auf diesem Album, nämlich 0. Ja. Also das geht mit House of Stone geht, das ist ein pfeilschneller Einstieg, da hast du nicht lange Zeit drüber nachzudenken. Und ihr habt mich in den ersten 10 Sekunden habt ihr mich mit sowas.
Ja, herrlich.
Ich fühle mich da sofort zurückversetzt zu Zeiten von Bad Religion. Die machen auch gar keine Gefangenen, da geht's, vergiss alles, was irgendwie vorgeplänkelt, brauchst du nicht. auf die 12 und los geht's. Schöne Mischung zwischen klarer Stimme, dann wieder so richtig rotzig zwischendurch. Muss sagen, nahezu einer meiner Lieblingssongs, aber mein tatsächlicher Lieblingssong auf dieser Platte, da komme ich noch später dazu. Henrik, hast du einen Lieblingssong auf deiner Platte?
Also wenn ich jetzt aus dem Bauch raus entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, zu Feels Like Home tendieren.
Mhm. Okay, das ist so ein bisschen der softere Teil.
Mhm. Ja, der spiegelt halt so ein bisschen darüber, was die Band quasi für mich ist. Oder was die Zeit mit meiner Band für mich ist. Also ich lebe einfach dafür, unterwegs zu sein. So, ich war auch sehr, sehr, sehr traurig über die ganze Zeit, wo ich hier nur sitzen konnte und fix und fertig. Es ist halt einfach tatsächlich so. Also wenn ich mit meinen Jungs und auch mit meiner Familie unterwegs bin, dann fühlt sich das einfach an wie zu Hause. Und das ist im Prinzip genau das, was der Song aussagt. Und deswegen ist der für mich schon ganz weit oben. Also auch das Musikvideo beschreibt eigentlich ziemlich genau, was der Song bedeutet. So, also wir lieben es einfach, unterwegs zu sein, neue Leute kennenzulernen und wie gesagt, mit Freunden Zeit zu verbringen, ist einfach das Beste.
Das wäre auch eine Frage zu Feels Like Home, die ich mir aufgeschrieben habe, weil als Saarländer, ich kenne ganz viele Leute, die gehen irgendwie in die Welt raus und dann zieht sie wieder wie Magnet nach Jahren, zieht sie zurück in die Heimat. Mhm. Und es bilden sich so Saarländer Ghettos. Also das klingt jetzt irgendwie schäbig. Nee, es bilden sich tatsächlich immer, die Saarländer finden sich. Stimmt. Egal, wo die sind, die finden sich. Und gruppieren zusammen. Und ich habe ja auch 8 Jahre im Saarland mitgearbeitet. Das funktioniert, da kennt jeder jeden irgendwie. Und nur so funktioniert es vernünftig. Und das Saarland funktioniert wunderschön, muss ich sagen. Also es ist eine Liebeserklärung an dieses Land, an dieses Kleine, weil ich mag das. Das hat nichts mit, so Vetterliswirtschaft wird es auch immer gerne genannt. Das hat damit nichts zu tun, sondern man hilft sich, wo man helfen kann an der Stelle. Das ist eine ganz eigene Mentalität. Deshalb, das wäre eine Frage zu Feels Like Home, was für dich Heimat ausmacht.
Ja, also Home is where your heart is, ne? Also das sagt das eigentlich schon ganz gut aus. Das ist einfach, wo man sich halt wohlfühlt, wo man aufgefangen wird. Und das muss halt noch nicht mal ein Ort sein. Das kann auch eine Gruppe Menschen sein oder ein Mensch oder ein Gefühl. So, also ist nicht unbedingt an einen Ort gebunden, finde ich.
Jetzt sind wir natürlich quer in der Platte rumgespannt.
Das ist scheiße, ne?
Mittendrin, ja. aber wahrscheinlich ist es auch genau deshalb Nummer 6 auf der Platte von insgesamt 11 Songs. Also stellt tatsächlich irgendwie die Mitte der Platte dar und das Epizentrum von Indecent Behavior.
Ungefähr, ja.
Um das sich dann alles
Jesus, dreht. Jetzt
werde ich rührselig, gell? Jetzt ja. zu viel Schmalz auf dem Boden.
Das ist doch schön.
Ja. Aber lass mir dann, okay, Bloodlines. Wir hatten es vorhin drüber. Offizielles Video, total geil gemacht. Auch mit eigener Hand. Weiß ich jetzt nicht.
Ja. Der schlimmste Videodreh des Lebens, wirklich. Also 18 Stunden oder so am Stück. Wir haben erst Bloodlines und dann Better Man gedreht am gleichen Tag. Wir kamen morgens an und wir bekamen den Schlüssel gar nicht, weil irgendwie die Person, mit der wir das geregelt hatten, hat irgendwie verpennt und dann kamen die erst 2 Stunden zu spät und Denis war super krank, also wirklich richtig krank. Und es hat ewig gedauert. Wir haben in diesem Raum die ganzen Lichter aufgebaut und bis wir überhaupt mal angefangen haben zu drehen. Und dann hatten wir die ganze Zeit dieses rote Licht, was dann irgendwann orange wurde. Und wir haben alle gedacht, kann doch nicht sein, dreht das Licht mal ordentlich rot. Und war halt voll auf Anschlag. Und dann bist du mal kurz in den Flur gegangen, der dann grün war. Und also durch die Fotorezeptoren in den Augen. Und dann sind wir wieder zurückgekommen und dann war es wieder rot für 2 Minuten. Und dann war es wieder orange. Und dann haben wir uns damit abgefunden und ich weiß noch, wir haben dann ungefähr ich glaube, 12:30 Uhr, vielleicht 1 Uhr nachts, haben wir dann mit Better Man angefangen. Und unsere traurigen Gesichter in dem Video von Better Man, da mussten wir uns wirklich nicht für anstrengen.
Ja, das sind so Stories im Hintergrund. Ich meine, das sieht ja alles locker flockig weggespielt aus. Ja. Ja, und ja, ihr haltet da auch tatsächlich die Stimmung auch in den Gesichtern über das komplette Video hinweg. Und wenn man dann weiß, aber da liegt ein kompletter Tag dazwischen
zwischen erster und letzter Note.
Brutaler Typ. Mann,
das ist, was die können einfach, die können nicht nur die Musik haben sie drauf, sondern auch einfach irgendwie, die können auch einfach das Gefühl so rüberbringen, so krass. Dabei ist es einfach die totale Überforderung, Übermüdigkeit.
So ist es.
Ja.
Ich sag noch kurz mein Lieblingssong, das ist der Titelsong vom Album Outnumbered, nennt sich Outnumbered.
Kell zur Breeze.
Ich schieß jetzt dazwischen, aber den.
Der ist jetzt aber nicht auf der Bright Days Platte. Der ist auf der Outnumbered. Also hiermit absolute Rezeptions- und Kaufpflicht für unsere Zuhörer an dieser Stelle.
Kauft euch beide. Das ist das.
Kauft euch beide.
Indecent-behavior.com.
Guck mal, also ihr habt wirklich, also die Gefühle im Video richtig, ja, richtig drauf haben, im Social Media richtig ein Abfetzen und dann auch noch irgendwie den eigenen.
Ja, Shop. Ey, wenn ihr jetzt in unserem Shop bestellt, dann bekommt ihr jetzt sogar von Hand verpackt von uns mit einem einer Nachricht manchmal. Und uns ist das halt einfach wichtig.
Wenn die Sache durch die Decke geht, dann wird das so schnell nicht mehr sein, dass das
Handverpackt. Ja, deshalb kauft wird, jetzt. Ne?
Dann ist es einfach.
Ja, jetzt ist gut.
The time is now. Wir bringen übrigens neuen Merch raus. Ungefähr, keine Ahnung, wenn die Bilder fertig sind. Morgen oder so. Vielleicht übermorgen.
Also lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, hat sich das alles schon
erledigt
für euch.
Dann war das alles schon gestern, ja.
Song Nummer 8, ich springe über verschiedene Dinge hinweg, wie For The Youth zum Beispiel, für mich der Mitsing-Kröler auf der Platte schlechthin, vor allem, weil ich mich auch vom Text super angesprochen fühle. Ich springe hinweg über Bad Seed,
ja.
I Always Be The Bad Seed, ja, das trifft halt genau ins Herz, muss man sagen, also ich zumindest kann mich da super mit identifizieren und es hat halt Hymnencharakter, also das
unser American Pie
ist das Song. Ist das ein Song, der live auch so richtig gut einschlägt? Also kann ich mir gut vorstellen.
Ja, aber es gibt Sachen, die knallen mehr tatsächlich.
Die knallen mehr, okay. Das bei Bad Seed ist, dann schreibe ich mir Dinge auf die Brust und reiß mir das T-Shirt vom
Deal.
Leib. Das hast du. Deal.
Obacht, der macht das.
Ja, ich hoffe doch.
Okay, aber zu meinem absoluten und bestesten Song auf der Platte, When the Ocean Fills a Mouth. Finde ich, das trifft mich maximal, mit dem Text außenrum, dass die Leute nicht mehr anständig auf sich aufpassen, dass sie so ein wirklich kalt werden in dieser Gesellschaft, dass jeder nur zum Ticken nach sich selber guckt und immer mehr. Also das ist 2020 released, wahrscheinlich 2019 geschrieben. Da war die Welt noch komplett in Ordnung, abgesehen von Pandemie und Krieg. Ne? Wenn man mal die zwei großen Player die letzten zwei Jahre nimmt.
Ja, die hast du ja.
Aber also, das ist also, brutal aktuell.
Die hast du ja schon, ja, eigentlich schon immer.
So, und jetzt now to something completely different, weil ich dieses Keyboard im Hintergrund sehe. Ja. Henrik, ich muss es einfach fragen, was unterscheidet dich vom Lenny Kravitz? Welche Instrumente, die er spielt, spielst du nicht?
Welche Instrumente spielt Lenny
Kravitz? Die Frisur auf ja, jeden Fall.
Also da gibt es ja tausende Frisur, Sachen, wenn ich mich angucke, wenn ich dem unterscheide.
Er hat vielleicht ein Haarnetz drüber jetzt. Und dafür hast du mehr Bart als er. Also, ist jetzt
mal, ja, welche Instrumente spielt er denn?
Ich glaub,
pass auf, wir gehen jetzt mal durch. Du sagst Instrumente, die Lenny Kravitz spielt und ich sag ja oder nein.
Nein, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist der Chuck Norris der Instrumente. Ja, wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris?
Alle.
Und so ist es auch mit Lenny Kravitz und den Instrumenten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Also wir gehen mal das Klassische durch. Könntest du alle deine Bandmitglieder quasi ersetzen? Das reicht ja schon. Also sagen wir mal, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang nehme ich mal aus. Denke ich, machst du selbst.
Ja, das war ja.
Ja. Da musst du dich jetzt nicht dubeln lassen.
Also Also unsere Songs sind schwerer, als man denkt. Ich würde jetzt mal sagen, Gitarre ja, Bass ja, Schlagzeug angemessen.
Okay.
Also ich könnte die Songs so mitspielen, dass man sagen wird, ja, ist okay. So. Also
das Thema, ich glaube, der Punkt ist, er will jetzt einfach nicht angeben.
Nee. Ich habe zu Beginn des Gesprächs schon gesagt, was für ein grandioser Schlagzeuger unser Flo ist. Und das ist auch so. Das ist wirklich so. Also Flo ist der Mensch, dem legst du was hin und sagst, mach, und dann braucht er eine halbe Minute und dann macht er. So.
Vom Blatt aus. Also
du hältst ihm ein Handy an den Ohren, sagst, mach, und dann macht er.
So. Ah ja, okay.
Und
ich habe versucht, ein paar Indecent Behavior Songs auf der Gitarre irgendwie mitzuklampfen, um mal die Akkorde rauszufinden. Sind die Gitarren auf Bright Days sind die tiefer gestimmt? Mhm. Ah ja.
Ja, wir spielen
Drop C. Deshalb hat das scheiße geklungen bei mir. Ne? Ja. Also
nur deshalb. Hättest du die richtige
Also Stimmung tatsächlich, gehabt, tatsächlich habe ich früher bei Indecent Behavior Gitarre gespielt und gesungen, bis ich mir den Arm gebrochen habe und dann mit trotzdem gickern, weil ich gedacht habe, ich könnte skaten.
Spielen.
Und dann habe ich hier übrigens hier, muss ich gerade in die Kamera halten, Image Skate Shop, ja, bester Skate Shop in Merzig.
Bisschen Werbung zu machen. Sag, wie er heißt.
Image Alles Skate gut? Shop. Bester Laden.
Sehr schön. Na,
auf jeden Fall. Off-Topic. Und dann habe ich mir den Arm gebrochen und dann hatten wir trotzdem einen Gig und dann haben wir einen anderen Gitarristen angelernt und haben gesagt, ey, mach mal. Und dann ist uns irgendwie aufgefallen, dass ich ein bisschen besser mit den Leuten interagieren konnte und auch mir irgendwie ganz gut gefallen hat, da ein bisschen rumrennen zu können. Und dann seitdem singe ich nur noch. Aber ich habe noch eine Coverband, wo ich Akustikgitarre spiele und singe. So ein bisschen Klavier spiele ich auch noch. Also es ist halt, wenn ich übe, kriege ich ein paar Sachen hin, so, das, aber.
Der Lenny Kravitz des Saarlands aus dem New Orleans der Deutschlands quasi.
Aber die Hand gebrochen beim Skaten, da möchte ich Informatik studiert, da möchte ich auf eine Band verweisen, The Prophecy 23, I wish I could skate. Geil, auch total vorwärtsgerichteter Thrash-Punk die schaffen es auch Trompete unterzubringen in dem ganzen Ding. Hörst dir mal an, wirst du lieben. Der Schlagzeuger, der Theo, ein Kumpel von mir hat auch Informatik studiert. Geil. Zusammen mit mir. Also da schließt sich ein Kreis.
The Prophecy 23. Wunderbar. Ja, das ist doch so mein anderes Steckenpferd, weil ich leider nicht mehr so gut ausüben kann, weil ich auch ein bisschen schwer geworden bin über die letzten 2 Jahre. aber ich glaube, das geht vielen so. Wir haben so Skaten und Punkrock, das sind schon so 2 sehr große Parts in meinem Leben. Definitiv.
Ich versuche ja immer so eine Band mit einem Satz zu beschreiben. Das habe ich bei Indecent Behavior jetzt auch geübt. Und Indecent Behavior klingen wie. So, und dann habe ich ganz viele Zeilen durchgestrichen. Die erste Zeile, die ich durchgestrichen habe, wo ich sage, das passt nicht ganz, aber doch, es kommt irgendwie in die Nähe, war die Wut, die man auf sich selber hat, nicht zu den coolen Kids in der Raucherecke zu gehören, die über politische Dinge diskutieren. So klingt Indecent Behavior. Aber das habe ich durchgestrichen, weil ich gedacht habe, ich finde was Besseres. Den zweiten Satz, den ich durchgestrichen habe, war, Indecent Behavior klingen wie der Rowdy der Schule, der dir intellektuell und gefühlvoll auf die Fresse haut, weil du dich anderen gegenüber nicht anständig verhältst. Ja. Den fand ich schon ziemlich gut. Dann ist mir völlig spontan, und ich glaube, das trifft's auch sehr gut, Nelson von den Simpsons eingefallen. Ja, ist eigentlich ein völlig unterschätzter Charakter, politisch hochmotiviert, absolut gefühlvoll, und man kommt aber nicht so richtig an ihn ran, weil er so irgendwie der Sonderling der ganzen Klasse ist. Ja, und aber das Leben an sich hat ihn dazu gemacht. Ja, wird schwieriges Elternhaus und so weiter. Ich weiß nicht, ob Indecent Behavior ein schwieriges Elternhaus hatte. Aber hey, dann nehmen wir Saarland. Das ist ein schwieriges Elternhaus, definitiv.
Na gut.
Aber so und jetzt kommen wir, jetzt schließt sich für mich ein Kreis, jetzt kommen wir ganz zu Beginn. Ihr passt in keine Schachtel. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um Indecent Behavior für mich selber definieren zu können. Das ist total eingängig, das lädt total ein zum Party machen, zum Mucke. Und irgendjemand schreit dir ins Ohr, hey, hast du schon mal drüber nachgedacht? Das könnte kompliziert werden, wenn du dich nicht darum kümmerst. Ja? Und ich finde, genau diese Mische macht's aus.
Gut, jetzt sagen natürlich die ganzen Musikmarketing-Spezialisten, oh mein Gott, die müssen doch in eine Schachtel passen.
Ja, in welches Regal stellen wir die? Ich meine, das ist ja immer, wo packen Klar, wir das Album hin?
Absolut. Also ich denke, im Grundsatz sind wir eine Punkrock-Band. Ich denke, das hört man auch.
Definitiv, ja, kann ich unterstreichen.
Aber ich verstehe genau, voll, was du sagen möchtest.
extrem modern. Muss ich sagen, moderne Punkrock-Band, die weiß, wie man verschiedene Dinge an den richtigen Stellen platziert. Ne? Ohne, und das ist ja bei Punk, ist ja, und da haben wir alle drei das gleiche Verständnis. Ne? Wir haben alle drei die gleiche Gesinnung in dieser Richtung, was Punk natürlich auch politisch ausmacht. Mhm. Wenn du aber den Leuten mit so einer Moralkeule kommst, also mit du verhältst dich scheiße oder du verhältst dich falsch oder so, dann funktioniert das nicht. Das wissen wir. Und Social Media ist dann natürlich ein schöner Transporteur.
Auf jeden Fall.
Und das vernünftig zu spielen und richtig zu spielen, also ohne mit einem erhobenen Finger rumzulaufen, das ist nur dann fangen die Leute an, drüber nachzudenken. Ja, ansonsten fühlen sie sich belehrt und haben keinen Bock mehr drauf.
Ja, klar.
David, dein Lieblingssong auf der Platte. Outnumbered gilt nicht.
Nee, ich bleib dabei. Ich schieß jetzt quer.
Okay. Dann schießt du quer, Outnumbered. Dann nehmen wir das Debütalbum von Indecent Behavior auf jeden Fall mit in die Rezeptionspflicht zum Anhören.
Ja.
Bringt uns aber zu einer anderen Platte. Und jetzt verlassen wir ein bisschen die Punk-Ecke. Wobei, zu einem Geschwisterchen, das ich glaube auch so ein bisschen aus Punk rausgeboren ist, wenn man so die Historie der Musik anguckt und irgendjemand School of Rock von Jack Black angeguckt hat, der das ja super geil aufgemalt hat in diesem Film. Jetzt gucken wir ein bisschen Richtung Thrash und wer sich erinnert, Thrash par excellence mit Gerre von Tankard, der uns damals versprochen hat, zwei Alben zur Verfügung zu stellen von ihrem Jubiläums-Release. Der hat's tatsächlich wahrgemacht. Der hat gesagt, ihr kriegt eine Vinylbox mit allem drum und dran und ihr kriegt eine CD-Box mit allem drum und dran vom Jubiläumsalbum von Tankard und das dürft ihr verlosen und das machen wir hiermit. Also meldet euch entweder bei Indecent Behavior oder meldet euch bei uns. auf dem Instagram-Channel gilt beides. Wir kriegen das dann schon irgendwie zusammengegossen und dann machen wir die Verlosung. Ich ziehe wie üblich mein Glücksfee-Röckchen an, verbinde mir die Augen und greife dann in eine Schatulle, so wie wir es bisher jedes Mal gemacht haben. Davon gibt es keine Fotos und wird es niemals Fotos geben. Und Videos möglicherweise, aber die sind fake.
Ja, dann ist das doch jetzt mal, guck mal, das ist doch jetzt hier schöner neuer Vorsatz. Wir sind auch, glaube ich, die erste Folge dieses Jahr, oder?
Ja,
guck mal, wir sind die erste Folge, dann hast du doch einen guten Vorsatz für dieses Jahr. Du machst das jetzt wirklich und machst ein Video dazu. Und das machst du dann live, weil du eben gesagt hast, Social Media ist voll wichtig. Und jetzt kannst du mal zeigen, wie das so ist, wenn man da Teil hat an so einer Auslosung.
Naja, nur normalerweise, wenn der Stefan in seine Schatulle greift, dann greift er in meine Unterbuchse.
Ja, ist doch schön.
Ich weiß gar nicht, ob man das zeigen kann.
Guck mal, woher sollen die Leute das denn wissen, wenn die das nie sehen?
Ja, und da zieht er dann die Niete.
Keine Ahnung, wo du überall die Zettelchen versteckst, mein Schatz.
Ja. Herrlich.
Sehr gut. Ja, aber danke, Henrik. Das nehme ich und ich verlinke dich natürlich dann mit dazu.
Ja, sehr gerne.
Als Impulsgeber. Ja, das. Ich sage immer, Scham ist die Grenze des Möglichen.
Absolut.
Das kriegen wir dann. Oh Scheiße, ich schneide das raus. Wo habe ich mich da gerade reingeritten? Aber nee, das schneide ich nicht.
Ja, wir müssen der erste gute Vorsatz für dieses Jahr ist schon gebrochen, wo ich gesagt habe, lass uns endlich mal an Skript halten und lass uns die eingeplanten 40 Minuten einhalten.
Ja.
Das hat ja schon mal super geklappt.
Aber ich glaube, wir sind auch durch, oder? Wir haben alles erledigt, was wir auf der Liste. Ich habe alle Fragen durch.
Ja, ey.
Nächste Folge.
Vielen Dank auf jeden Fall erstmal noch, ne, dass ich hier dabei sein durfte und ein bisschen meinen Senf dazugeben konnte, weil ihr so redet und ein paar Fragen beantworten konnte. Vor allem auch Grüße gehen raus an den lieben Frank, der so eine schöne Frage gestellt hat, die natürlich rhetorisch war, weil er die Antwort natürlich wusste. Aber vielen Dank auch an den Lobgesang zu unserer Musik. Wir freuen uns natürlich über jeden, der sich unsere Mucke mal anhört und die auch gut findet. Und wenn ihr die nicht gut findet, dann sagtet uns trotzdem. Dann können wir uns trotzdem auf ein Bierchen treffen. Und ansonsten.
Wir haben uns in der allerersten Folge darauf verständigt, dass wir gesagt haben, wir machen nur Dinge, auf die wir Bock haben und die uns Spaß machen. Das heißt, es ist kein Rumgeschleime oder so, sondern wir haben da Spaß dran. Das Indecent Behavior finden wir cool. Würden wir an der Stelle gerne nochmal hervorheben, dass wir dafür auch kein Geld kriegen.
Ja, könnte ja Teil deiner Marketingstrategie sein, sich überall absolut einzukaufen. Ja. Aber in dem Fall, nein. Das ist wirklich aus tiefstem Herzen.
Ja.
Schön.
Das ist ein schöner Abbinder. Ein schönes Closing mit dem Ausblick auf die nächste Folge, glaube ich, den wir jetzt noch machen müssen. Wir beschäftigen uns in der nächsten Folge mit dem klassischen, epischen Heavy Metal. Und wir haben einen Gast dazu von der klassischsten, epischsten Heavy Metal Band der neueren Zeit. Da sind wir sehr gespannt. Kommt übrigens auch anfangs aus der Punk-Ecke. Zumindest mit demjenigen von der Band, mit dem wir uns unterhalten. Und das ist ein schöner Brückenschlag dann auf das Maximum Epikum des Heavy Metal. Viel klassischer wird's nicht. Außer Manowar. Nee, das ist the truest of the true. Sorry, ich streiche das raus. Henrik, danke.
Ja, vielen Dank euch.
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Den Whisky musst du mal, was hast du denn an Whisky gehabt?
Kann man lesen?
Dalwhinnie, sehr schön.
Ja.
Ja, oh, ein 15-Jähriger.
Ja. Ja,
der feine Herr.
Ich habe einen sehr, sehr großen Whisky-Schrank unten. Den könnt ihr dann auch mal kosten, wenn ihr im Saarland seid und zur Saarschleife fahrt.
Mhm. Auf jeden Fall. Okay. Jetzt habe ich aber jetzt fast ein bisschen Durst, ey.
Jetzt habe ich.
Die Flasche ist noch voll. Aber
Die ist noch voll, ja, noch.
Noch.
Bei der Gelegenheit schon mal. Ich mache mir auch noch immer, wenn ich in Frankreich bin, hole ich mir auch hier so ein Frühstücksbier. Hm. So ein
Kuchen. Ah ja, das ist so. Keine Prozente, 0,2, alles klar. Dann bleibt uns an der Stelle nur zu sagen, Henrik und Indecent Behavior, recht herzlichen Dank dafür, für diese herausragende Zeit.
Ja, danke euch.
Und bleiben Sie durstig. Ja, das ist immer. Davids Satz, den darf er jetzt auch nochmal sagen.
Ja, genau. Bleibt durstig und uns gewogen. Wir hören uns wieder. Bis demnächst.